Du hast endlich eine Richtung, ein Ziel und einen Plan. Du bist unterwegs, motiviert und kannst andere begeistern, mitzugehen. Und dann? Dann kommen Widerstände. Plötzlich ist der Weg nicht mehr so klar. Wie können wir das Ziel im Auge behalten, auch wenn wir den Weg nicht mehr klar sehen? Lernen wir von Nehemia.
Letzte Woche sind wir gestartet in das Buch. Und wer noch nicht ganz da war, einen kleinen Einblick, was wir so erzählt haben oder was passiert ist. Und zwar ist Nehemia ein Teil aus dem Alten Testament und ist größtenteils eine 1:1 Übertragung. Also sprich seine persönlichen Aufzeichnungen. Eigentlich könnte jedes Kapitel anfangen mit mein liebes Tagebuch. Heute ist Folgendes passiert. Mein liebes Tagebuch, heute habe ich mich so und so gefühlt. Es ist eine persönliche Dokumentation von dem, was Nehemia erlebt hat und wie es ihm dabei ging. Zeitlich, um es einzuordnen für unsere lieben Geschichtsfreunde, das ist ungefähr die Zeit, wo Plato bei Sokrates gelernt hat. Wann war das? Okay? Um die 400 vor Christus bewegen wir uns. Ja? Der Nehemia, der war Jude und war bei dem persischen König Artaxerxes angestellt worden als Mundschenk. Heute gibt's das nicht mehr, denke ich, hoffe ich. Das war eine recht große, vertrauensvolle Aufgabe. Also sprich, er hat vorgekostet, wenn er überlebt hat, ist gut, dann ging es zum König weiter. Wenn nicht, dann hat der König nichts gegessen. Er konnte aber natürlich auch was dazu mischen, dass er gut durchkommt, der andere nicht. Sehr viel Vertrauen da drinne. Und man kann sich durchaus fragen, okay, der Nehemia war ein Jude, der war nicht freiwillig im Persischen Reich untergebracht, wieso hat er so einen hohen Rang bekommen? Man vermutet, oder eine Theorie ist, die finde ich noch recht spannend, es könnte mit der Zusammenhang haben mit der Königin Esther. Das war nämlich seine Stiefmama. Und wenn wir später lesen, dass der König neben der Königin saß, könnte es sein, dass es sogar die Königin Esther war. Die war nämlich auch in dieser Zeit noch da. Königin Esther, ein Buch nach Nehemia, ist die Geschichte, wo das Volk der Juden gerettet worden ist. Sie hat ihren Mut, ihre Integrität und ihren Willen deutlich und ihre Treue bewiesen. Wen es interessiert, unbedingt lesen, liest sich wie ein Krimi. Ganz eine gute Geschichte. Die Aussage vom ganzen Nehemia-Buch und Esra, der Typ vor ihm, die kann man zusammennehmen, ist folgende. Gott ist gut. That's it. Gott ist gut. Und es wird 8-mal erwähnt. Gott ist gut trotzdem. Gott ist gut deshalb. Gott ist gut einfach so. Das ist die große Aussage, die Nehemia macht. Obwohl er diese ganze Geschichte vor sich hat, wie wir später noch mitbekommen werden, nicht so ohne weiteres gelöst hat. Wir haben schon ein bisschen gehört, der Nehemia, das war ein kleiner Stratege. Der liebt es, Pläne zu machen. Und er liebte es, die Pläne nicht einfach aus sich heraus nur so zu machen, sondern er besprach sie. Er besprach sie mit dem Gott, an den er geglaubt hat. Er glaubte zutiefst daran, dass dieser Gott ihn liebt und dass er ihn liebt. Er glaubte daran, dass Gott Sachen, die er ihm aufträgt, auch zu Ende bringen wird. Er besprach sich mit diesem Gott immer und immer wieder. Nehemia war ein Mann des Gebets. Und Gebet ist ein bisschen sperrig, kann ich verstehen. Es ist im Prinzip so, er hatte eine richtig gute und tiefe Beziehung zu ihm, zu diesem Gott, und redete Tag und Nacht mit ihm. Ein bisschen so wie ich, wenn ich morgens aufwache und der Kevin neben mir liegt, dann rede ich schon 5 Sätze, bevor er überhaupt die Augen aufgemacht hat. Mich stört das wenig. Ihn mittlerweile, lassen wir das. Mensch, da ist jemand. Ich reagiere so. Mensch, da ist jemand, ich rede. Nehemia war so, Gott, da ist er, los, erzähle ich ihm alles, was gerade so passiert ist in den letzten 3 Minuten. So lange haben wir nämlich nicht miteinander gesprochen. Er war ein Typ, der es unglaublich spannend fand, mit Gott unterwegs zu sein. Das brachte es mit sich, dass er viel über Gott gelesen hat und viel mit ihm besprochen hat. All die Zusagen, die er gefunden hat in seinen Aufzeichnungen der damaligen Bibel, die Gott seinem Volk gegeben hat, hat er für bare Münze genommen. Er vertraute diesem Gott zu 1000%. Er hatte ein riesiges Vertrauen in ihn. Auch wenn die Herausforderungen kamen, blieb er standhaft an ihm dran und sagte: Ich vertraue dir und du bist gut. Theologen sind sich sehr einig, dass der Nehemia Erfolg hatte mit dem Mauerbau, was viele Jahre, erzähle ich euch gleich noch, schwierig war, deshalb, weil er wusste, für wen er arbeitete. Und er wusste auch, dass er die Kraft, die er braucht für den nächsten Schritt, für den nächsten Tag, von ihm persönlich bekommen wird, von Gott selbst. Er vertraute ihm 100%. Ganz kurzer Rückblick. Wir hören, es kommen Freunde zu ihm. Sie erzählen tragische Geschichte. Es gab Probleme in der Heimat. Sie sind zwar zurückgekommen, 90 Jahre her, konnten ihre Häuser wieder aufbauen, aber die Stadtmauer nicht. Sie sind schutzlos gewesen. Und der Nehemia hätte durchaus sagen können, als Mundschenk, als relativ hohes Rang, da wo er im Persischen Reich geschafft hat, tangiert mich jetzt eigentlich nicht so. Also ich habe es sehr gut. Hab mein Zuhause, hab Lohn, ich lebe noch, kann gute Sachen vorkosten. Interessiert mich jetzt eigentlich nicht so, was in dem kleinen Staat Palästina so passiert. Ist nicht so meine Geschichte. Ist es aber nicht. Wir lesen Nehemia 1,4. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich war traurig und ich trauerte Tiefgang und fastete und betete. Meine Güte. Es betraf ihn. Er nahm es sich zu Herzen und es tangierte ihn sehr. Er machte sich Sorgen um die Leute dort. Und Nehemia, als er das gehört hat, macht Folgendes. Er flüchtet ins Gebet. Er schaut nicht Netflix. Er geht nicht in die nächste Kneipe namens Bierweich. Und er guckt auch nicht, alles klar, ich gehe ins Bett und mache erst mal eine Depri-Phase. Er geht schnurstracks zu seinem Problemlöser, zu seinem Held, zu dem, wo er Vertrauen gefasst hat und immer wieder Vertrauen fasst. Fast 2/3 von seinen Aufzeichnungen beschäftigen sich mit Gebet. In jedem Kapitel, 2/3 der ganzen Kapitel, die man in Nehemia liest, hat mindestens ein Gebet drin. Er ist permanent am Gesprächen, permanent mit ihm am Erzählen. Diese Tragödie, die der Nehemia fest irgendwie im Griff hatte, hat dazu geführt, dass er sich innerlich auseinandergesetzt hat. Okay, was passiert da gerade mit mir? Warum bin ich gerade so traurig? Und ist das überhaupt mein Ding? Soll ich da überhaupt mich einmischen? Er wägt ab. Er prüft. Soll ich mich da einmischen? Ist das das, was ich tun soll? Bin ich wirklich der Richtige für diesen Job? Und er fragt Gott ganz konkret, fragst du mich, Gott, meinst du mich? Meinst du mich, dass ich das machen soll? Er prüft innerlich, bin ich parat und bin ich gemeint für diese große Aufgabe oder nicht? Die große Feuertaufe passiert, als er das mit seinem Chef bespricht, ungefähr plus minus 4 Monate später. Er hatte viel Zeit zu überlegen. Er fastete und betete und plante. Und das Ansprechen beim König hätte ihn seinen Kopf kosten können. Artaxerxes hätte gut sagen können, jo, passt, mach. Oder er hätte sagen können, du, ich habe einen neuen Mundschenk, super. Nehemia bereitet sich darauf vor. Kannst du eins weitermachen? 1,11. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Und hilf, dass der König mir gnädig ist. Hör mich. Die Tragweite wusste er. Und als es tatsächlich dazu kommt, dass der König ihn anspricht, du hör mal, losse mal, irgendwas stimmt doch da nicht mit dir, was ist denn los mit dir? Passiert Folgendes in 2,4. Ich versuch's mal. Wundervoll. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Und ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Ein Stoßgebet. Stoßgebet ist ungefähr sowas wie, ich gehe zu jemandem nachts hin, klopf ihn aus dem Bett und sag, ich brauche was. Das mache ich nicht bei jedem, keine Angst. Das mache ich nur bei Leuten, die ich sehr gern habe. Jetzt dürft ihr Angst haben. Stoßgebet ist etwas, was eine tiefe Beziehung zum Ausdruck bringt. Das mache ich nicht einfach so, das passiert aus einer Beziehung heraus. Im Buch Nehemia sehen wir genau 9 Stoßgebete. 9 Mal, wo er sagt, du, Hilfe, jetzt. Und das ist nicht einfach nur ein Seufzen, ein Stoßgebet, sondern ein deutliches Fokussieren. So ist es bei Nehemia gewesen. Ein deutliches Fokussieren auf das, was er glaubt, auf den, den er vertraut. Ein Fokussieren auf den Ich bin gut, Gott. Ein Festhalten an ihm. Und ein Stoßgebet bei Nehemia war auch das, was er aus der Zeit, die er mit Gott verbracht hat, rausgehört hat. Sprich, er hat eine Idee oder fühlt einen Auftrag da, Gott hat einen Plan und er sagt, alles klar, ich gehe darauf zu, auch wenn er jetzt gerade noch nicht so sehen kann, wie das aufgehen soll, der ganze Plan, aber ich vertraue dir, dass du das hinkriegst. Du bist größer als ich, das ist super, du machst das, du bist gut. Zusammenfassung von Kapitel 2, 5 ist einfach so, Nehemia fragt ihn einfach, hey, kann ich in die kleine Provinz Juda gehen, das ist im Nirgendwo, da sind meine Leute, die wohnen eigentlich im Dreck und ich würde ihnen gerne Mauer bauen. Und wenn du mich schon so fragst, könnte ich noch einen Brief haben für den Oberförster, dass ich noch Material bekomme, um die Mauer zu bauen und auch für mein Haus. Zelten war nicht so sein Ding. Und ich brauche natürlich auch noch einen Brief, damit ich durch die ganzen Provinzen gut durchkomme. Nicht so wenig. Der König sagt, jo, machen wir. Und er setzt ihm noch seine Leibgarde obendrauf, damit er sicheres Geleit hat dorthin. Schon ein bisschen verrückte Geschichte, oder? Da ist ein Ausländer in einem Land, also in dem größten Reich damals, vor dem, der eigentlich das Leben aller Menschen damals in seinem Reich in der Hand hat. Und da passiert sowas. Ziemlich verrückt, oder? Und genau das ist hier passiert. Gott verrückt Dinge von den Perspektiven. Gott verrückt Perspektiven. Ganz klar hier. Es ist nicht verrückt, sondern er hat verrückt. Mega. Und wenn man jetzt so ein bisschen hört, alles klar, ich brauche das und das und das und das. Und wenn es dir nichts ausmacht, das auch noch. Übrigens, ich weiß nicht, wie lange ich weg bin. Klammer auf, 12 Jahre, Klammer zu. Ist ja schon eine faszinierende Geschichte. Hast du dir das unter Druck? Kommt dir das so raus, Nehemia? Also wenn ich unter Druck bin, dann stotter ich. Und ich bin froh, wenn ich nur die Hälfte von dem weiß, was ich eigentlich erzählen wollte. Nehemia hat einen Plan. Er war fokussiert, vorbereitet und definitiv wusste er, auf welcher Seite er ist. Oder andersrum, auf wessen Seite er war. Wir lesen was ganz Spannendes, definitiv, in 2,8. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand bei mir. Denn Gott stand bei mir. Das war ein Riesenerfolg, dass er da lebend rausgekommen ist. Und nicht nur das, sondern auch komplett die Sachen bekommen hat, 1:1, was er sich erhofft hat, nur mit einer Schippe obendrauf. Aber diesen Erfolg hat er nicht für sich genommen. Boah, ich habe gut geplant, ich habe genug gebetet, ich habe genug Bibelgeschichten auswendig gelernt und habe Gott alle 3 Minuten gesagt, was ich halte oder was ich nicht halte. Nein, er wusste, dieser Erfolg hat nichts mit ihm zu tun. Ja, er war vorbereitet, aber wer hat es ihm reingegeben? Sein Erfolg gehört nur ihm allein. Der Gott, der gut ist. Der Gott, mit dem er eine Beziehung hat. Er weiß, ich bin da. Und Leute, er schreibt das hier so lockerflockig auf. Denkt dran, es war wie ein Tagebuch. Also ich schreibe Tagebuch. Ich kann euch sagen, da gucke ich jetzt nicht so auf Satzzeichen, Kommasetzung oder irgendwie Groß-Kleinschreibung. Ich schreibe einfach mal. Ist auch eine Sauklaue. Wird auch keiner lesen, muss auch keiner lesen. Da kommt alles raus, was ich so erlebe, was ich fühle und so weiter. Wenn ich eine Geschichte hier auf der Bühne erzähle, da mache ich mir ein paar Gedanken mehr. Die eine oder andere Minute. Das hier ist ein Nebensatz von ihm aus seinen Aufzeichnungen. Das heißt, es ist durchlebt. Es ist durchdacht, es ist aus einer Beziehung herausgeboren worden. Dieser Nebensatz zeigt sehr viel von der Beziehung von Gott und Nehemia. Er war zu 100% überzeugt, er macht das. Nur er kann das tun. Nehemia merkt ganz deutlich, Gott hat einen Plan und er will mich dabei haben. Er hat ein Ziel. Wenn Gott ein Ziel gibt und dir eine Aufgabe gibt, dann hat er einen Plan damit. Dann ist das nicht, na gut, Beschäftigungstherapie, dass du halt irgendwas machst, damit du nichts Dummes machst. Oder halt, damit das so aussieht, als ob du wirklich irgendwas Gutes tun kannst. Er bezweckt etwas damit. Immer. Egal, wie groß oder klein das ist. Sehen wir später noch. Es gibt also einen Plan. Und Leute, wir brauchen auch einen Plan. Gemeinde braucht einen Plan. Ohne Plan kommt nicht gut. Mal zu gucken, ob was passiert oder nicht, das ist ein bisschen schwierig. Wir hatten es heute Morgen, ja, so herzukommen, zu gucken, ob Kaffeebohnen in der Maschine sind. Ja, ist okay, und wenn nicht, dann eben nicht. Mal gucken, ob die Doro eine Predigt hat oder nicht. Mal gucken, ob die Musiker wissen, was sie da tun. Vielleicht haben sie auch nicht alle Sachen besetzt, aber who cares, wir gucken, was passiert. Wir brauchen einen Plan. Und dieser Plan, der kommt nicht einfach nur von uns heraus. Er kommt aus der direkten Beziehung zu Gott. Und wenn du noch nicht lange in dieser Gemeinde bist, frag die Leute, die du schon länger da sind, dieser Prozess, dass dieses Gebäude, dass wir das gestern angucken konnten und kurz davor stehen einzuziehen, war nicht vorgestern. Der war auch nicht im Januar 2024 oder 2021. Er lag weiter vorne. Der ganze Prozess ging lang. Und nicht einfach nur, ja, jetzt guck mal, was passiert. Beziehung. Sachen, die Gott aufs Herz gelegt hat. Menschen, die zusammengekommen sind, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um was zu machen. Ein Plan. Ich habe gestern ein paar von euch gesehen und einige kamen raus. Wow. Krass cool. Das war nicht die Baukuh, die sehen nämlich, was alles nicht gelaufen ist. Ich beruhige sie immer, bitte mach das auch. Ich weiß gar nicht, wie es geplant ist. Ich find's geil. Ich kam auch manche sehen, die kamen so raus. Und da habe ich gesagt, und? Gefällt's dir nicht? Müssen wir was ändern? Wir haben noch 2 Wochen. Da sagt er, Ja, also, ein paar haben dann gesagt, ja, also, das müssen wir ja noch füllen. Oh ja, ganz sicher. Das Ziel von hier ist nicht, dass wir einen Umzug starten darüber. Braucht man, ist sinnvoll, dass Sachen von A nach B kommen. Dass wir hier fertig machen und dort anfangen. Das Ziel fängt erst an, wenn wir drüben sind, Leute. Und das wird nicht der letzte Plan Gottes gewesen sein an diese Gemeinde. Das kann ich euch versichern. Bei Gott gibt's keine Langeweile und sicherlich keine Rente. Wir glauben, wir sind überzeugt davon, dass dieser Gott, der gut ist, es gut meint und auch noch gut macht, dass er weiß, was er tun will. Wir vertrauen ihm und wissen, dass er es immer gut macht. Zu seinen Bedingungen, zu seiner Zeit, überall und in jeder Zeitepoche. Er hat nicht aufgehört damit. Zurück zur Geschichte. Nehemia zieht also los, gehen Heimat. Die Leute waren schon 90 Jahre vorher da, haben ihre Hütten aufgebaut, aber die Stadtmauer hat es nicht ganz geschafft. Es gab recht viel Widerstände dort und er hat gesagt, hey, es ist mega wichtig, dass ein Schutzraum da ist. Wir müssen Schutz machen. Wir müssen was bauen. Wir müssen was machen. Er kommt da also an und geht auf den Marktplatz und posaunt erstmal herum. Zack, hier, nein. Er verhält sich ruhig. Er macht einen Mondscheinspaziergang, checkt die Lage ab, guckt, was habe ich für Leute, was mache ich, was kann ich machen. Und erst, als er weiß, jo, so kann es funktionieren, nimmt er Leute mit ins Vertrauen. Erst als er die Sachen geprüft hat, so gut er es eben prüfen kann, und erst als er eine Idee hat, wie es kommen kann und mit sich mit seinem Gott besprochen hat, packt er es an und bringt Leute mit ins Boot und sagt Folgendes. Ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein ganzer Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ist-Zustand. Er gibt dir noch die paar Details, wie Gott das noch mit dem König Artaxerxes gedeichselt hat, dass er jetzt halt hier ist mit all dem Baumaterial, und erzählt das Ganze noch und fragt am Ende schlicht und ergreifend, können wir es schaffen? Und alle sagen im Chor, yo, wir schaffen das. So war's. Ein bisschen verhalten heute Morgen, aber so war es damals, ein bisschen lauter. Leute waren da und sagten, okay, wenn du das so vorbereitet hast, klingt plausibel und wir spüren, dass dieser Gott auf deiner Seite ist, yo, wir schaffen das. Wir sind am Start. Dann geht's los, Kapitel 3. Kapitel 3 liest sich so ein bisschen trocken, ein bisschen sehr trocken. Es wird jeder aufgeführt und jeder aufgezählt, der mit dabei war. Jeder. Wirklich jeder. Auch die, die nicht mitgemacht haben. Aber vor allem die, die mitgemacht haben. Ich hoffe, man kann das lesen. Das Orangene sind nämlich alles die Namen, die auf... Nein, muss ich nicht lesen, alles gut. Das ist die Stadtmauer, gelb-rot. Und was auffällt ist, zumindest wenn man ein bisschen weiter vorne ist, die Abstände von Rot und Gelb, das sind die Parteien und Sachen, die gebaut worden sind. Von der Familie dort, von dem Clan dort, von den Priestern dort, von... Die sind alle nicht so ganz gleichmäßig aufgeteilt. Also da unten, da hat jetzt jemand 500 Meter gebaut. Ich weiß das, weil ich es nachgelesen habe, nicht weil ich das gelesen hätte. 500 Meter gebaut. Da vorne hat aber nur irgendwie jemand 10 Meter gebaut. Was ist los da? Völlig egal. Diese Aufzeichnung zeigt, es ist völlig egal, wie viel du ins Reich Gottes investierst, wie viel du in eine Gemeinde investierst oder wie viel Gott dir aufgibt. Völlig egal. Es wird nicht aufgewogen, wie viel jemand gemacht hat. Es wird aufgewogen, dass jemand was gemacht hat. Da sind wir wieder bei den Parametern in Gottes Reich, die sind anders als hier. Jeder hat so viel mitgearbeitet, wie er eben konnte. Spannend ist auch, wenn man das so liest, einige, recht viele sogar, haben vor ihrem Haus gearbeitet. Erst dachte ich, ja, ist ja eigentlich noch ganz geschickt, weil wenn es ja um deine Mauer geht, ne, also im Sinne von, da hinten könnten ja Feinde reinkommen, dann bin ich ganz besonders sorgfältig, dass ich da nicht überrannt werde. Und im zweiten Moment dachte ich, mega cooles Bild. Eigentlich, manche mussten von weiter weg kommen und an dieser Mauer bauen und manche mussten einfach nur 5 Schritte vorwärts machen und waren aus ihrem Haus quasi an der Mauer dran. Wir müssen nicht immer weit weggehen, um mitzuschaffen, um mitzumachen, um ein Teil davon zu sein. Manchmal reicht es auch einfach, einen Schritt vor den anderen zu machen oder das zu tun, was vor deinen Füßen liegt. Das zeigt mir diese ganze Geschichte. Es wird aufgezählt, wer alles mitmacht, außer eine Gruppe. Und es sind wirklich alle mit am Machen. Das sind die heiligen Männer, also die Priester. Das sind Goldschmiede, die, naja, ich sag mal, sehr feinmotorisch waren und so Steine hin und her tragen. Also das ist nicht so gut für die Hände. Stell dir mal vor, da fällt noch einer drauf, kannst du dein Gewerbe einstecken. Die haben mitgemacht. Die Salbenmischer waren auch jetzt nicht so bekannt für grobe Arbeit. Und da gab es sogar einen Bezirksobersten, der mit seinen Töchtern rangegangen ist. Die haben sich dahingestellt und haben diese Mauer mit aufgebaut. Frauen haben mitgemacht. Wortwörtlich gab es hier einen Schulterschluss. Das Ding ist gebaut worden von sehr, sehr vielen Leuten drumherum. Schulterschluss. Die Namen der Personen, die da draufstehen oder die ihr lesen könnt in Kapitel 3, sind nur deshalb da, weil vor 2.500 Jahren sich einer überlegt hat, ich finde es wichtig, dass sie mit dabei sind. Ich finde es wichtig, dass sie bei diesem Jahrhundertereignis mit dran sind. Sie sind bei was Historischem dabei gewesen. Kommt euch das bekannt vor? Hoffentlich. Wir auch. Wir sind aus einem Gebäude ausgezogen, was 100 Jahre alt war. Nicht ganz so alt wie 2.500 Jahre, okay. Aber hey, das ist eine Geschichte gewesen. Jede Partei hat das gegeben, was sie konnte und hat es gern gegeben, hat gern Einsatz gezeigt, gesagt, los. Ein paar Sachen will ich euch rauspicken. Der Hohepriester, Vers 1, der Hohepriester Eliashib und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Später noch, sie weihten es dem Herrn und setzten die Türflügel wieder ein. Schaftor. Warum habe ich das markiert? Die Leute dort haben was gebaut, was einen Bezug hat zu Johannes 5. Da lesen wir nämlich, in der Stadt befindet sich, nicht weit davon entfernt, das Schaftor. Der Teich Bethesda ist dort in der Nähe, wie er auf Hebräisch genannt wird. Und wer ein bisschen die Geschichte kennt, Bethesda, das war der Typ, der 38 Jahre lang da lag, sich nicht bewegen konnte, in seinem Selbstmitleid fast ersoffen ist und Jesus ihm begegnet und sagt, willst du gesund werden? Und er sagt, blöde Frage. Und Jesus ihm dann sagt, dann fordert ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Das, was Nehemias Leute damals gebaut haben, hat einen Bezug bis zu Jesus hindurch gehalten. Finde ich jetzt schon auch erstaunlich. Mir zeigt das, das, was du gebaut hast, sieht Gott. Ob das jetzt wortwörtlich ist oder im Geistigen. Oder dass du jemanden aufgebaut hast durch Worte, wo Jesus dir einfach mitgegeben hat. Völlig egal, woran du baust. Gott sieht es, bezieht es mit ein und nickt es nicht nur ab, sondern sagt, ich sehe dich. Ich sehe deine Bemühungen und ich werde einen Ehrenplatz dafür haben. Direkter Zusammenhang vom Alten zum Neuen Testament und nicht nur nicht eine einfache Geschichte. Eine weitere Geschichte pick ich raus, Vers 13. Das Taltor bauten Hanun und die Einwohner von Sanoach. Sie hängten die Torflügel ein und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Außerdem errichteten sie die Mauer von dort bis zum Misttor, eine Strecke von ungefähr 500 Metern. Jetzt wisst ihr, wo ich es her habe. Vers 13. Diese Leute, das ist der Balken da unten, der lange gelbe Balken, also Strich mit, naja, ihr seht das ja, der Balken. Und diese Leute bauten einen Teil der Stadtmauer, der sehr wahrscheinlich 2007 von der Archäologin Dr. Eliad Marzer ausgegraben worden ist. War eher eine Zufallsentdeckung, war nicht geplant. Da haben die noch den Turm restaurieren wollen, weil der Einsturz gefährdet war. Sie machen den weg, nummerieren den, wie Archäologen das halt so machen und sehen, Mist, der Untergrund ist nicht gut, tragen noch ein bisschen mehr ab und merken, andere Zeitepoche. Eliad Marzer verglich den Mauerbau oder die Struktur von dem, was sie da gefunden hat, mit den Befunden aus der Bibel und sagt, hey, das passt für mich 1:1. Die Qualität der Mauer war jetzt nicht so der Hammer. Also, Klammer auf, wenn wir jetzt was bauen würden, was jetzt in relativ schneller Zeit mit relativ unerfahrenen Menschen aufgebaut wird und 2.500 Jahre andauert, fände ich das auch okay, Klammer zu. Aber für damalige Verhältnisse war die Qualität jetzt nicht so der Burner. Und sie sagt, das passt. Es wurde in Eile aufgerichtet. Es wurde was gemacht. Sie konnte es sehen. Für sie hat es Sinn gemacht. Sie sagt, irgendwas ist da gewesen. Diese Strecke sehen wir heute noch. Zum Teil. Es gibt so viel mehr Geschichten, ihr Lieben. Aber ich lasse es mal bei denen. Geht selber recherchieren. Es ist mega spannend, was da so passiert. Quintessenz von dem Ganzen ist, ich wünsche mir für die Gemeinde hier und für dich persönlich, dass du so einen Glauben hast wie Nehemia, der an einen Gott glaubt, der gut ist. Dass du so ein Vertrauen hast wie er, dass Gott einen Plan hat. Und das, was er bestellt, zahlt er auch. Ich wünsche mir, dass wir so beten wie Nehemia. Und beten ist der Inbegriff von mir mit Beziehung haben. dass wir immer stärker und stärker in ihm sein werden. Ich wünsche mir, dass wenn wir Erfolge sehen, und das werden wir, sie nicht uns zu schreiben, sondern ihm zu schreiben. Dass wir ihn in allem, was wir tun und handeln, dass wir ihn ins Zentrum setzen. Dass der Plan, das, was wir planen, in totaler Abhängigkeit mit dem passiert, der den Auftrag gegeben hat. Ich wünsche mir, dass wir das nicht vergessen und nicht beiseite legen. Ich finde es immer noch faszinierend. Nehemia musste einige Tagesreisen auf sich nehmen, um dort zu sein, wo Gott ihn hinhaben wollte. Viele aus Jerusalem, die schon dort waren, mussten nur 5 Schritte machen. Ist völlig egal, wo du bist, wenn du am richtigen Ort bist, ob du lange oder kurz hingelaufen bist, völlig egal. Lass dich gebrauchen von ihm dort, wo du bist. Ich wünsche dir auch den Mut, wenn du hörst, du sollst gehen, dass du gehst. Voll okay. Ich bin der Letzte, der dich auffällt. Aber ich freue mich, wenn du bleibst. Ich wünsche mir, dass wir es nicht vergessen, dass das, was du baust, heute Bestand hat. Dass es gesehen wird, dass es wichtig ist, dass es gewollt ist. Gott verschwendet nichts, gar nichts. Das ist meine Überzeugung. Der Einsatz, den du bringst, wie klein oder groß er ist, er wird gesehen. Wenn vielleicht noch nicht von deinem Nachbarn, aber von dem, wo es drauf ankommt, schon. Er sieht das. Er flechtet Dinge mit ein, das, was passiert ist in deiner Geschichte und drumherum. Eine Möglichkeit, diesen Fakt zu feiern, dass Gott gut ist, das kann man im Abendmahl machen. Gott ist nicht nur gut, Gott liebt dich. Liebe ist auch ein sperriges Wort, kann alles Mögliche heißen. Hier heißt es, ich will dich in meiner Familie dabei haben. Ich habe dich geschaffen, ich bin dein Schöpfer und ich will dich dabei haben. Ich weiß, wie du bist und ich freue mich auf dich. Wir feiern es hier an 3 Stationen im hinteren Bereich von dem Raum hier und du hast die Möglichkeit, während dem nächsten Worship-Block von den 3 Liedern einfach nach hinten zu gehen und du wirst es empfangen. Diese Geschichte. Wir erinnern uns beim Abendmahl an das, was Jesus für uns getan hat. Was Gott durch Jesus für uns getan hat. Und ganz kurz gesagt ist es so. Jesus hat den Platz getauscht mit dir, damit du an einen Platz kommst, wo du niemals alleine hingekommen wärst, weil du die Voraussetzungen nicht hast. Er tauscht den Platz mit dir, damit du an der Seite des guten Gottes sein kannst. Das, was Nehemia gesagt hat, ich glaube an den guten Gott. An den glaube ich auch und das ist das Zentrum hier von dieser Gemeinschaft. Gott, Jesus in der Mitte. Das Abendmahl ist also die Einladung an uns, Jesus Christus zu danken, zu loben und zu preisen für das, was er getan hat. Den Platz eingetauscht mit dir. Und er hat an dich gedacht. Er wollte dich in seiner Familie dabei haben. Wir preisen ihn für das, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. So sagt es die Bibel und daran glauben wir. Er ist der Sohn Gottes und hat die Vollmacht. Er ist mit. Er macht's gut, ist gut. Er ist gut. Für das, was er tat, er ist gestorben für uns, hat den Weg frei gemacht, hat eine Brücke geschlagen von Gott zu Mensch, damit diese Beziehung funktionieren kann. Und wir preisen ihn für das, was er vorhat. Er bleibt da nicht einfach stehen, alle gerettet, wundervoll. Er sagt, ich habe noch viel mehr vor mit dir, deinem Leben und mit der ganzen Menschheit. Er will das zu Ende bringen, was er angefangen hat. Er hat keine Bauruinen. Er baut weiter. Diesem Jesus folgen wir nach. Hier bis ins nächste Gebäude und weit darüber hinaus. Mein Wunsch, und ich hoffe, ihr könnt mit einstimmen, ist der, dass noch viel mehr Leute hören von diesem Jesus. Von diesem guten Gott, wie er Nehemia das formuliert hat. Damit sie erkennen und sehen, wie sehr sie in ihrem Leben gewollt sind. kein Zufall sind, sondern genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. All das, was du uns durch die alten Geschichten, die so lange her sind, erzählen willst. Ich danke dir, dass du mit uns gehst. Dass du uns nicht aufgibst. Dass du uns in deiner Familie haben möchtest. Und dass du, Jesus, bis zum Äußersten gegangen bist, um das möglich zu machen. Dein Anliegen ist es, mit uns weiter deine Geschichte zu schreiben. Ich danke dir, dass du gerne kommunizierst und mit uns gehen willst. Einen Plan hast und uns einweihen möchtest. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns mutig machst, das, was wir hören, auch zu tun. Dass das, was du uns sagst, für bare Münze nehmen können, wie der Nehemia damals. Es kommt gut. Und ich sage es nochmal ganz laut, wir wollen dich im Zentrum haben, in unserem Leben, in dieser Gemeinde, für jetzt bis in alle Zeit.